Da sagt mir jemand, ihr macht ja den Katholiken Konkurrenz. Ihr steht ja auch öfters auf und setzt euch wieder und jetzt dürfen wir wieder aufstehen. Schaltet, hoffe ich. Probiert mal, könnt ihr das Bild sehen oder muss ich noch was stellen? Vielleicht muss ich auch noch was stellen. Ah ja, ich muss noch was stellen. Okay, Bild kommt. Brauchen wir auch nur ganz kurz, weil ich setze mich auch gleich wieder. Denn ich habe gedacht, Reinhard Bonke ist heute hier, wenn auch nur auf Video. Wir lassen ihm den Vortritt. Und wir haben ihn schon dreimal genossen, heute das vierte Mal. Wir sind also so heute am Ende der Predigt, so am Bergfest. Ne? 8 Teile gibt es und das ist heute Teil Nummer 4. Und es geht heute darum, wie ich Glauben lernte, wie man Angst überwindet. Das ist der Titel seiner Predigt heute. Und ich werde danach eine Predigt halten, die heißt das Prinzip Glaube. So teilen wir uns heute die Predigtzeit, wird dadurch ein bisschen länger. Aber wir haben auch den Lobpreis ein bisschen gekürzt, sodass wir das, denke ich, ganz gut in der Zeit schaffen. Ja, lieber Uwe, lieber Daniel, bitte Film ab.
Seit der Zeit, als ich noch ein Junge war, gehörte mein Herz Afrika. Aber wer war ich schon angesichts dieses gewaltigen Kontinents? Ich war bloß ein junger Missionar, dessen Blick nicht bis zum Horizont reichte, sondern nur zu einer kleinen Schar von Menschen. Dann schenkte mir der Herr eine Vision vom Blut Jesu gewaschenen Afrika. Ich sollte das Evangelium von Kapstadt nach Kairo tragen. Ich, ein einfacher Missionar. Der Schlüssel war Gottvertrauen, dem Herrn zu vertrauen und nach dem zu handeln, woran man glaubt. Und das tat ich dann auch. Was daraufhin passierte, hat mich oft verblüfft. Die Ergebnisse lassen sich keinem Menschen zuschreiben.
Was für ein Vorrecht, daran beteiligt zu sein, Afrika für Jesus zu gewinnen. Und ich glaube, es ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Gott noch viel größere Segnungen für uns bereithält. In Johannes Kapitel 20, Vers 29 sagt Jesus mit Nachdruck: Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Beruht der Glaube auf Sehen, muss er ständig Neues zu sehen bekommen, um lebendig zu bleiben. Aber der Glaube, der sieht, verkümmert bald. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Der Glaube muss auf der täglichen Meditation über das Wort Gottes beruhen. Josua ist dafür ein Beispiel. Er hatte Erfolg in Jericho, was seinen Glauben sehr stärkte. Aber dann verlor er in Ai. Er war zutiefst erschüttert. Er wandte sich aufs Neue an Gott und musste sich das Wort des Herrn an Mose ins Gedächtnis rufen. Gott zeigte ihm, er dürfe nicht abweichen vom Wort Gottes. In keiner Richtung, weder nach rechts noch nach links. Dann war ihm Sieg beschieden. Das ist immer so. Der Glaube führt zum Sieg. Und zwar der Glaube, der auf dem Wort Gottes beruht. Schon als Junge hat Gott mich berufen, dass ich eines Tages Missionar werden sollte, und zwar in Afrika. So war ich mir als Jugendlicher dessen immer sehr bewusst. Die Vision hatte mich so stark bewegt, dass ich mein ganzes Leben von da an darauf ausrichtete. Also lebte ich nur auf den Moment hin, bis ich alt genug wäre, um an der Bibelschule aufgenommen zu werden. Es sollte nicht nur eine Bibelschule sein, sondern vielmehr eine Missionarsschule. Als ich etwa 19 war, unternahmen wir als Gemeindejugend eine besondere Sommerreise nach England. Wir waren nämlich eingeladen von einer Gemeinde in Liverpool. Es war eine wunderbare Zeit für uns. Dort in Liverpool kam einer der Pastoren zu mir und fragte: Reinhard, was willst du denn mit deinem Leben anfangen? Oh, sagte ich, ich bin von Gott berufen worden, in Afrika das Evangelium zu predigen. Da sagte er: Oh, ich kenne übrigens eine fantastische Missionarsschule. Dort solltest du unbedingt hingehen. Und er nannte mir den Namen. Und weil ich mich zum Missionar berufen wusste Und dass ein Missionars-College war, habe ich gleich empfunden, das war für mich die richtige Kombination. Also bewarb ich mich dort sofort als Student, wurde aber vom College abgelehnt. Der Grund? Ich sprach kein Englisch. Kein Englisch. Ich konnte mich überhaupt nicht verständigen. Naja, da war ich natürlich sehr entmutigt. Ach, dachte ich, vielleicht hatte ich Gott nicht richtig verstanden. Und jetzt kommt's. Zu der Zeit hatte mein Vater, der Pastor in Norddeutschland war, Besuch von einem Pastor aus Großbritannien. Dieser Besucher sagte, was hat Reinhard denn so vor? Oh, sagte mein Vater, er hat sich gerade auf einer Bibelschule beworben und er wurde dort abgelehnt. Oh, sagte der Gast, ich kenne ein College in Großbritannien, das ganz exzellent ist. Und er erwähnte genau dasselbe College, das meine Bewerbung gerade abgelehnt hatte. Wow. Mein Vater sagte, nein, die wollten ihn nicht, die haben ihn abgelehnt. Der Gast sagte, oh nein, der Direktor ist mir persönlich bekannt, ich werde ihm schreiben. Er hat ihm geschrieben und die machten ihre Entscheidung rückgängig. Ich wurde dort aufgenommen. Und auf diesem College merkte ich bald, dass der Glaube dort nicht nur rein theoretisch gelehrt wurde an der Tafel und mit einem Stück Kreide. Der Glaube war vielmehr ihr Lebensstil. Sie lebten ihn. Ein Beispiel. Der Direktor kam in unsere Gebetsstunde und sagte, diesen Freitag müssen wir unbedingt die Kohlenrechnung bezahlen. Sie beträgt 1.000 Pfund. Das Geld haben wir nicht. Lasst uns beten und was das Geld betrifft, Gott vertrauen. Da dachte ich bei mir selbst, wie soll das gehen? Wie soll das klappen? Wie soll das funktionieren? Der Freitag kam und der Direktor erschien in der Klasse und sagte, Gott hat unsere Gebete erhört. Er hat uns geantwortet. Das war die Formulierung, die sie immer benutzten. Und ich sagte, was? Dann will ich auch ein Mann des Glaubens werden, unbedingt. Was die betonten ist, dies ist eine Schule des Glaubens. Also wenn ihr hier in der Schule lernen könnt, Gott zu vertrauen, dann könnt ihr ihm überall auf der Welt vertrauen. Und ich sagte mir, ich will ein Mann des Glaubens werden. Ich will sie unbedingt lernen, diese Lektionen. Und ich denke, dies war die wohl kostbarste und wichtigste Lektion, die ich dort damals gelernt habe. Also, wie sollte ich anfangen? Ich dachte, bevor ich auf Gott vertraue, damit er meine Bedürfnisse erfüllt, muss ich mein gesamtes Geld weggeben. Wie sollte er mir etwas geben, wenn ich überhaupt nichts benötige? Naja, da kam ein Missionar vorbei auf der Durchreise und ich weiß nicht, wie viel Pfund ich hatte. Ich glaube, 20 Pfund oder so. Und ich dachte, ich gebe ihm 19 Pfund. Und ein Pfund? Das behalte ich als eiserne Reserve, denn es könnte ja sein, dass ich Zahnpasta brauche. Also gab ich diesem Missionar 19 Pfund und ein Pfund behielt ich zurück für mich. Und dann fing ich gleich an zu beten und der Herr sagte, nein, 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 was ist mit dem einen Pfund? Ich sagte, Herr, das ist für Zahnpasta. Er sagte, kannst du mir nicht wirklich vertrauen? Das eine Pfund beweist doch, dass du mir nicht wirklich vertraust. Oh, so ließ ich von dem Pfund eben auch noch ab. Ich sagte, Herr, jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich habe alles weggegeben und ich will lernen, dir wirklich zu vertrauen. Und dann bekam ich die Einladung, am Strand zu predigen. Es war ein Kindergottesdienst. Ja, die haben mich eingeladen. Und wenn sie einen damals zu sowas eingeladen haben, bekam man keinen Penny, nicht mal was für die Busfahrt. Ich hatte noch genug für uns für die einfache Fahrt, aber nicht für die Rückfahrkarten. Und zu meinem Mitstudenten, meinem Freund, sagte ich, ich sagte zu ihm, lass uns losfahren. Er sagte, ich habe kein Geld für die Busfahrt. Ich sagte, und ich habe die einfache Fahrt für uns beide. Lass uns fahren. Und dann, ja und was dann, fragte er. Ich sagte, lass uns Gott vertrauen, was unsere Rückfahrt angeht. Lassen wir es drauf ankommen. Wir sehen dann ja, ob es bei uns genauso gut funktioniert wie bei unserem Direktor. Also fuhren wir an den Strand und es wurde ein wunderbarer kleiner Kindergottesdienst. Es war dann also vorbei und ich sagte, auf Wiedersehen. Und als wir uns zu dieser Bushaltestelle begaben, betete ich bei jedem Schritt. Ich betete, oh Herr, bitte schicke mir das Geld, das jetzt nötig ist. Ich brauche die Rückfahrkarten zum College. Weil wir nicht zu spät kommen durften, das kam noch dazu. Bitte schicke das Geld. Und auf einmal entdeckte ich dort einen Pastor von einer der großen Gemeinden, ja. Ich bin ihm schon mal begegnet, er kannte mich. Als der Mann uns beide sah, sagte er, hey ihr beiden, wie geht's euch? Ich dachte bei mir selbst, Gott sei Dank, hier kommt die Antwort auf mein Gebet. Wenn Gott hier zu irgendjemandem sprechen kann, hier am Strand, dann bestimmt zu diesem Mann Gottes. Er hört doch ganz sicher auf die Stimme Gottes. Tja, der Mann lud uns also erstmal auf eine Tasse Tee ein und er erzählte uns von den vielen Gebeten, die auf wunderbare Weise erhört wurden. Als er am Ende bezahlen wollte, öffnete er seine Börse und als ich all das viele Geld sah, fielen mir fast die Augen aus dem Kopf. Verstehen Sie? Ich sah so viel Geld und hab gedacht, ich dachte, oh, ich brauche ja nur die Busfahrt. Nur 10 Schilling. Er gab mir nichts. Ich sagte natürlich nichts. Immerhin wollte ich ja lernen, auf Gott zu vertrauen, nicht auf Menschen. Also, wir erhoben uns und gingen wieder zurück zur Bushaltestelle. Es war inzwischen höchste Zeit, zurückzufahren. Und ich betete, ich sagte, Herr, wo ist das Geld? Ich brauche die Rückfahrkarten, ich brauche die Rückfahrkarten. Mhm. Plötzlich kam eine Frau um die Ecke gerannt. Ja, sie war da, ganz plötzlich. Und sie packte mich am Arm, drückte mir etwas in die Hand und sagte, das ist für Sie, nehmen Sie es. Und als ich sie aufmachte, meine Hand, war es exakt die Summe für die Rückfahrt für uns beide. Oh, das erste Mal, dass es erhört wurde, ein Gebet, eins, in dem ich um Versorgung bat. Und ich dachte, das ist ja eine mächtige Lektion. Auf das Geld kam es nicht an. Geld kommt und geht. Geld ist nichts. Es kommt und es geht. Aber dieses Erlebnis ist eingeprägt in meinem Herzen und Leben. Und mir war klar, wenn Gott meine Bedürfnisse hier stillen kann, in einem Land, wo mich niemand kennt, dann kann er das in Afrika ebenso, wo mich ja auch niemand kennt. In Lukas Kapitel 17, Vers 5 sagen die Jünger zum Herrn, mehre uns den Glauben. Seither wollten die Christen das immer wieder, Glauben in einer Großpackung. Und wie lautet die Antwort Jesu? Wenn ihr Glauben habt, und sei er auch nur so winzig wie ein Senfkorn, und ihr sagt zu diesem Maulbeerbaum, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer, so wird er euch gehorchen. Wie müssen die Jünger überrascht gewesen sein? Sie wollten einen großen Glauben, aber er sprach von dem Kleinsten, was sie derzeit kannten. Vielleicht habt ihr noch nie so ein Senfkorn gesehen. Womöglich braucht ihr sogar eine Brille. Die Menschen, mit denen Jesus sprach, kannten sich gut aus mit Samen. Es war eine ländliche Bevölkerung. Jesus sprach die Sprache dieser Leute. Heute leben wir in einer Hightech-Gesellschaft und unsere Ausdrucksweise ist mehr wissenschaftlicher Natur. In unserer Zeit würde Jesus ganz sicher unsere heutige Bildsprache verwenden. Vor 2000 Jahren sprach er aber über das Senfkorn. Etwas Winziges mit einem mächtigen Kraftpotenzial. Vielleicht würde er heute ein anderes Beispiel nennen, einen Mikrochip oder eine Elektrosicherung, um seine Lehre zu veranschaulichen. Wenn man Glauben hat, so klein wie eine elektrische Sicherung, könnte man einen Baum vom Boden ins Meer versetzen. Wie beim Senfkorn liegt dabei der Wert der Sicherung nicht in der Breite oder Länge. Entscheidend ist deren elektrische Leitfähigkeit. Der Glaube transportiert die Kraft Gottes dorthin, wo sie gebraucht wird. Lassen Sie mich das folgendermaßen veranschaulichen. Große Stromleitungen erstrecken sich übers ganze Land mit einer Spannung von vielleicht 110.000 Volt in einer einzigen Leitung. Tag und Nacht bedienen gewaltige Elektroturbinen das gigantische Stromnetz. Und in unseren Häusern macht oft ein winziger Draht den Unterschied aus zwischen Licht, Wärme und Energie und einem dunklen, kalten Zimmer. Die entscheidende Verbindung ist die Sicherung. Eine Sicherung besteht aus Metall, zum Beispiel einem Silberdraht, der dem Strom nur einen geringen Widerstand entgegensetzt. Geringer Leitungswiderstand bedeutet hohe Leitfähigkeit. Ins Geistliche übertragen heißt das, je geringer unser Widerstand gegenüber dem Wort Gottes ist, desto höher ist unsere Ausbeute. Je größer unser Widerstand und Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist, desto schwächer die uns von Gott zufließende Kraft. Eine Leitung mit hohem Widerstand würde nur eine geringe Leitfähigkeit aufweisen und würde deshalb nur wenig Energie befördern. Wenn wir sagen, wir glauben an das Wort Gottes, aber gehorchen ihm nicht, verwerfen wir unseren Glauben, damit dann brennt unsere Verbindung zu Gott durch. Die Kraft Gottes ist dann nur klein, wenn das Wort Gottes uns wenig bedeutet, dann ist wenig Kraft in uns. Was immer auch sonst gelten mag, eines steht absolut ohne Widerspruch fest. Entweder ist das Christentum eine kraftbringende Religion oder es ist gar nichts. Wir als Gläubige sollten wissen, woran wir glauben und an wen wir glauben. Und dabei ist die grundlegende Lektion für uns Gläubige, dass wir das Wort Gottes für bare Münze nehmen. Ohne den Willen Gottes zu kennen, wird es ganz sicher keinen Glauben geben. Das Wort ist der ewige Wille Gottes. Wenn wir die Heilige Schrift in Frage stellen, stellen wir die einzige Leitlinie in Frage. Und damit auch Gott. Wie wir sehen, steht also unser Glaube an Gottes Wort in direktem Verhältnis zu der Kraft Gottes, die durch uns fließt. Wir können durch nichts Kraft erzeugen, durch nichts, was wir tun. Nicht durch Musik, Gottesdienste oder eine fromme Atmosphäre. Es ist nicht mal möglich für uns Christen, sich in seinem Namen zu versammeln, ohne dass Christus dabei ist, ohne dass er in seiner Kraft anwesend ist. Wenn es unsere Aufgabe wäre, die Kraft Gottes zu erzeugen, wären wir die Generatoren, die diese Kraft erzeugen. Aber Christus hat uns alle Kraft gegeben. Wir sind nicht aufgerufen, in die ganze Welt zu ziehen mit unserem eigenen kleinen Kraftwerk, damit die Leute denken sollen, wie wunderbar wir sind. Was wir zur Schau tragen können, ist unser eigenes Charisma und wir können dabei die Funken sprühen lassen, für eine Stunde vielleicht. Aber bald schon wird unserem Aggregat der Treibstoff ausgehen. Dann beginnt er zu stottern und geht aus. Wir sind keine Generatoren, wir sind nur Leitungen. Jesus Christus ist die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Wir sind die Kanäle, nicht die Quelle. Gott braucht unsere Energiedynamos nicht. Er hat seine eigenen, zwei davon hier bei uns auf Erden. Das Kreuz und das leere Grab. Kraft strömt aus diesen beiden Quellen Tag und Nacht. Und zwar ohne Stromausfälle und Pannen. Sein Strom lässt uns nie im Stich. Er ist zuverlässig. Es gibt nicht einmal Stromschwankungen beim Vater des Lichts, bei dem es keine Unbeständigkeit gibt. Hier ist unsere volle Ausrüstung. Die geistliche Energie des Kreuzes und der Auferstehung, die Stromleitungen des Wortes Gottes. Die Sicherung, unser Gottvertrauen, ist die lebenswichtige Verbindung. Die Größe Gottes, die Größe des Werkes Christi und die Größe des Wortes Gottes sind alle dabei. Aber ohne den Glauben Und sei er so klein wie ein Sicherungsdraht, ist all diese Größe vergebens. Der Kreis ist unterbrochen, die Energieversorgung bricht zusammen. Wenn die Glaubenssicherung versagt, dann ist der Stromfluss unterbrochen. Und er wird von denen abgelehnt werden, denen wir predigen. Nehmt das Wort Gottes, schaltet die Glaubenssicherung davor und die Kraft Gottes wird euch durchströmen. Dann haben wir Licht, Wärme, Energie, Errettung, Heilung, Kraft, seinen Segen. Unser Glaube ist kein überwältigendes Gefühl, das jedermann sehen muss und darüber staunt. Es ist eine verborgene Sicherung. Aber durch sie fließt die Energie des Himmels in die Welt. Jeder kann glauben, wenn Gott bereits etwas bewegt. Echter Glaube ist dann aktiv, wenn Gott gar nichts zu bewegen scheint. Eines müsst ihr verstehen. Gott liebt den Mann und die Frau, die es auf sein Wort hin wagen. Das ist das Erfolgsrezept für den Triumph, für Segnung und Erweckung. In der Bibel finden wir das größte Beispiel für ängstlichen Unglauben und furchtlosen Glauben. Es dauerte 40 Jahre. Es ist wie ein Bühnenschauspiel, ein Schauspiel mit 40 Akten. Und es beinhaltet den totalen Bankrott des Glaubens. Wir sehen die Szene noch vor unserem geistigen Auge. Diese wandernden Stämme Israels. Manches Mal führten sie ihre Streifzüge ganz dicht an die Grenzen des gelobten Landes, aber eben nicht weiter. Es war nicht so, dass sie meinten, dass sie sie nicht überqueren könnten. Sie wussten sogar, dass es ihr Recht war, denn sie hatten das Land von Gott bekommen. Davon waren sie völlig überzeugt. Ihr Glaube, zumindest so weit, war vollkommen. Aber ihr Glaube hatte auch eine fatale Schwäche. Der Wurm der Furcht hat ihr Herz erfasst. Ihr Glaube war nutzlos, solange sie sich fürchteten. Also gelangten die meisten von ihnen niemals dorthin. Sie gerieten in Panik. Sie murrten über ihr Schicksal, aber ihnen fehlte das Gottvertrauen, die Angst auszuschalten. Sie wimmerten, wo sie doch hätten speisen können. In der Geschichte von den Spähern sind 10 ungläubig und 2 voller Glaube. Das ist bestimmt ein normaler Durchschnitt. 2 von 12 glauben und bekommen, was Gott ihnen zugedacht hat. Als Jesus sagte, fürchte dich nicht, glaube nur, war das eine tiefgründige Analyse dieses intensiven Gefühls. Normalerweise sagen wir, hab keine Angst, sei tapfer, sei mutig. Jesus sagte nicht nur, hab keine Angst. Er wusste sehr wohl, dass Furcht zum Leben gehört, ein Teil unseres Lebens ist, das wusste er. Er sagte, fürchte dich nicht, glaube nur, glaube. In Zeiten der Melancholie, wenn, wie die Bibel sagt, weder die Sterne noch der Mond am Himmel sind, ist das Vertrauen in Gott der Anker unserer Seele. In Psalm 56,4 heißt es, an dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Das ist die Zeit, in der man vertraut. Unglücklicherweise sind manche Menschen von Natur aus furchtsam, mit Neigung zur Depression, sogar Panik. Dafür gibt es berühmte Beispiele, solche wie Tschaikowski oder der so hervorragende Prediger Charles Spurgeon. Er kannte den Würgegriff der Depression und brachte seine Schüler gern zum Lachen, denn sonst hätte er, wie er sagte, weinen müssen. Der Verfasser von Psalm 42 mag seinem Wesen und Temperament nach auch an diesem Zustand gelitten haben. Aber Rettung brachte ihm immer wieder sein Glaube. Er sagte, meine Tränen sind mir zum Brot geworden, Tag und Nacht. Was betrübst du dich, o meine Seele, und bist so unruhig in mir? Er hat offenbar keine rationale Erklärung für seinen Trübsinn. Doch immerhin, er wusste, woher er Kraft dagegen bekommen konnte. Er selbst hat sich einfach gesagt, leg all deine Hoffnung in Gott. Ich weiß, ich werde ihn wieder preisen als meinen Heiland und meinen Gott. Das ist uns eine bedeutsame Lehre. Der Glaube ist kein Gefühl. Geraten wir in Gefahr, ist Furcht eigentlich unausweichlich. Wenn die innere Chemie uns ein Gefühl von drohendem Unglück vermittelt oder wir sind durch Schicksalsschläge gebeutelt und unsere Lebensumstände sind ziemlich düster und recht bedrückend. Oder wenn Schmerz und Krankheit uns ständig begleiten, dann folgen ganz natürlich Angst und Schrecken wie Ursache und Wirkung. Was aber bewirkt dann der Glaube? Er nimmt uns die Fesseln von den Füßen. Und wir widersetzen uns ihrem lähmenden Würgegriff und machen dann einfach trotzdem weiter. Über viele Jahre habe ich das selbst oft genug angewandt. Manchmal sind die Umstände, in denen du dich befindest, so, dass es scheint, als hättest du Gott falsch verstanden, als du dich für ihn auf den Weg gemacht hast. Aber das genau ist der Moment, indem du deinem Glauben gemäß handeln und dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen solltest. Mit Gott kann die Furcht uns nicht aufhalten, wir überwinden sie. Wenn wir Gläubige sind, sind wir durch nichts zu erschüttern, nicht wirklich, es spielt keine Rolle, was auf uns einschlägt oder was uns verletzt. Jesus sagte, seine Anhänger sollten bereit sein, ihr Leben für ihn hinzugeben, aber er sagte auch, nicht ein Haar soll euch gekrümmt werden. Du, in deinem tiefen Inneren, vertraust auf Gott. Die Wasseroberfläche mag aufgewühlt sein, aber in der Tiefe ist es still. Der Glaube funktioniert ohne Gefühlsreaktion. Und insgeheim verleiht er geistige Stärke und Frieden für die Seele. Man geht nicht unter, man steht darüber. Der Glaube befreit uns aus den Fängen der Angst. Der Glaube ist nicht nur was für sonntags, sondern fürs ganze Leben. Der Glaube ist nicht nur dafür da, ganze Berge zu versetzen. Er taugt zum Leben. Gott gibt uns die Gnade zu leben, wenn wir ihm nur vertrauen. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Der Glaube ist das Plus im Leben. Je nach unserer Berufung und unserem Dienstbereich verleiht Gott uns den nötigen Glauben. Wir haben Glauben für jede Aufgabe, die Gott uns auch immer zuteilt. Wir lesen nicht, dass Smith Wigglesworth das Meer geteilt hat wie Mose oder dass Mose Kranke geheilt hat wie Wigglesworth. Wir lesen nicht, dass Georg Müller Feuer vom Himmel fallen ließ oder den Herrscher auf dem Thron herausforderte wie Elia. Aber Elia hat nicht 2000 Waisen durch den Glauben ernährt. Wenn Berge versetzt werden müssen, dann wird auch der Glaube dafür zur Verfügung stehen. Genau zur richtigen Zeit. Einige Leiter haben mit ihren Diensten echten Einfluss auf ganze Nationen. Nicht bei allen gibt es sensationelle Heilungen. Das ist nicht ihre Gabe, aber sie tragen das Evangelium in die halbe Welt. Ihre Glaubensgabe ist nicht zu übersehen. Mein Freund, selbst wenn wir unbeachtet tätig sind in einem abgeschiedenen Teil der Welt, wird diese Glaubensgabe wirksam sein. Mit Gott sind alle Dinge möglich für dich. Du musst glauben, nur glauben.
Bin ich da? Ja. Das Prinzip Glaube. Nach letzter Predigt haben wir so viel Feedback bekommen. Ich glaube, wie noch nach keiner vorher. Und wir haben ja auch, Iris und ich, zusammen über Prinzipien gesprochen. Und Prinzipien sind nun mal Dinge, die ultimativ gültig sind, egal wer du bist, wo du wohnst, was deine Geschichte ist. Prinzipien werden immer gültig sein. Das Prinzip der Schwerkraft ist gleich einem Gesetz und es gilt, ob du daran glaubst oder nicht. Und das Prinzip Glaube, biblischer Glaube, ist ebensolch ein Prinzip, was nicht eine Option darstellt und vielleicht bei dir wirkt oder bei dir weniger, bei dir mehr, sondern was ultimativ wirksam ist bei jedem, der es anwendet. Und davon möchte ich jetzt ein bisschen was sagen. Denn einige halten biblischen Glauben für etwas Mystisches, etwas, was ja, so im Nebel der Spiritualität verborgen ist und nie so richtig zu greifen. Aber genau das ist Glauben nicht. Es ist im Gegenteil ein klar definiertes und praktikables Instrument und Werkzeug für jeden Christen. Ein Werkzeug, das uns Christus gegeben hat, das uns Gott gegeben hat und mit dem er uns lernt, umzugehen. Das uns Taten ermöglicht, die eben jenseits des Normalmöglichen stehen. Und über dieses Prinzip lesen wir schon im Buch Josua. Da hat ja auch Reinhard Bunke eben von gesprochen. Josua war einer der 12, die als Späher ausgesandt Kanaan erforschen sollten nach dem Auszug aus Ägypten, um es einzunehmen, denn das war die Verheißung Gottes. Als dann der Moment kam, wo Moses seinen Dienst niederlegte und Gott ihn heimrief, gab Moses seine Autorität, seine Leiterschaft, seinen Auftrag an seinen Stellvertreter, an den Mann, der ihn über 40 Jahre lang an der Seite gedient hat, als Diener. Und dieser Mann war Josua. Ich möchte euch ein paar Worte vorlesen, die Mose zu ihm im Auftrag Gottes, Mose war ja ein Prophet, der im Auftrag Gottes zu seinem Nachfolger gesprochen hat, der sicherlich nicht ganz so entspannt war. In seinem hohen Alter, er war 70, noch das Volk Israel zu übernehmen und so eine riesige Aufgabe zu übernehmen. Ich denke da manchmal an Konrad Adenauer, der auch im hohen Alter nochmal Bundeskanzler wurde. Ja, und dann noch viele Jahre dem Land gedient hat. So ähnlich muss Josua sich gefühlt haben. Und Gott sagte ihm durch Mose folgende Worte. Er sagte ihm, ich lese ab dem Vers 6 des ersten Kapitels, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk, ich glaube, ich habe es euch auch abgetippt, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann, sag mal, denn dann, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Oh, Ehre sei Gott, das ist so ein fantastisches Wort. Und ich bin versucht, da ganz lange drüber zu predigen, aber ich begrenze mich jetzt bewusst ein andermal vielleicht mehr noch zur Auslegung dieser fantastischen Verse. Ich möchte stattdessen ein paulinisches Wort hier weitergeben aus dem 2. Timotheusbrief. Ein Wort, das uns über die Autorität der Heiligen Schrift an sich Klarheit gibt. Weil für manche ist die Bibel ein Märchenbuch, für manche vielleicht ein Geschichtsbuch oder für manche noch ein Buch mit Weisheiten. Doch die Bibel hat einen ganz anderen Anspruch an sich selbst. Und das schreibt Paulus eben in jenem Vers. Er schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. So, und wenn du sagst, wenn die Bibel über sich selbst was sagt, dann muss das schon stimmen, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn das glaube ich auch. Das Wort Gottes, ich möchte euch das ja auch mitgeben, das Wort Gottes ist unser unveränderlicher Maßstab. Es bleibt dasselbe, es verändert sich nicht, es ist nicht morgen so und morgen so. Und auch nicht, weil du dich veränderst oder ich mich verändere oder die Gesellschaft sich verändert. Das Wort bleibt gleich. Es verändert sich nicht, sagt Jesus selbst über das Wort, sagt Paulus, sagt Petrus, Johannes. Dann das Wort bleibt gleich. Niemand darf ihm etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen. Das Wort Gottes bleibt gleich, sowohl in seiner Kraft wie auch in seiner Art und in seinem Inhalt. Das Wort Gottes ist unsere lebendige Quelle. Es ist unsere Quelle, aus der wir trinken dürfen. Das Wort Gottes ist das, was wir mehr brauchen als irgendwas sonst. Manchmal erlebe ich, dass ich Menschen enttäusche in ihren Erwartungen. Dass Menschen zu mir kommen möchten von mir etwas. Das ist mir oft passiert während meiner Dienstzeit. Erwarten Vaterschaft in einem Niveau, das ich nie in der Lage wäre zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Da ist eine Sehnsucht da, gerade wenn ich das nicht hatte. Und die verstehe ich selbst sehr gut. Und doch muss ich dann immer wieder sagen, Leute, ich kann euch das nicht geben. Ich bin nicht in der Lage, das alles aufzufangen, das alles euch zu geben, was ihr braucht, um heil zu werden. Ich kann das nicht. Ich kann ein Stück weit versuchen, was zu tun. Ich kann euch in der Lehre dienen, ich kann euch zum Wort hinführen, aber letztlich kann ich nicht Gott sein. Und wenn du einen Zellleiter hast, wirst du herausfinden, früher oder später, dass es dem genauso geht. Er kann nicht all deine Bedürfnisse befriedigen. Er kann nicht der Traumvater, die Traummutter sein, die du dir immer gewünscht hast. Aber das Wort kann das sein. Das Wort alleine ist fähig, uns das zu geben, was unser Mangel ist. Denn warum sagt Paulus sonst, dass Gott allen Mangel ausgleicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit? Ja, er benutzt da manchmal Menschen zu. Und doch ist es er es, der es tut. Versteht ihr? Es ist so entspannend, das auch herauszufinden. Und dann fällt so viel Druck ab. Und man weiß, wir alle haben Fehler. Wir alle sind unzureichend, das komplette Werk zu tun. Aber Gott gebraucht uns, um Teilaspekte davon zu geben. Und immer wieder hinzuweisen auf das lebendige Wort selbst. Denn das ist unsere Quelle. Und das Wort wurde uns gegeben, um uns zu jedem guten Werk völlig auszurüsten. Es ist so fantastisch. Das Wort Gottes hat in sich keinerlei Mangel. Da fehlt nichts. In Jesus Christus gibt es keinen Mangel. Er ist das lebendige Wort. Und er in Kombination mit dem geschriebenen Wort kennt keinen Mangel und lässt keinen Mangel in deinem Leben bleiben, wenn du ihn Herr sein lässt. Anders ausgedrückt, könnte man zu dieser letzten Aussage sagen, das Wort Gottes ist da, um uns zu befähigen, immer das Richtige zu tun. Weil jedes gute Werk kann ich übersetzen mit allem Richtigen. Das ist dieselbe Bedeutung im Grundtext der Heiligen Schrift. Was ist richtig? Wir haben so viele Dinge letzte Woche gesagt, für die Ehe, was richtig ist in der Ehe. Es fühlt sich nicht immer so an, als ob ich das tun will. Auch im Glauben ist es so. Es ist nicht immer so, dass ich mich danach fühle. Ich halte jetzt an meiner Heilung fest, obwohl ich mich so mies fühle. Ich halte an meiner Ehe fest, obwohl, ich weiß nicht, ich habe keine Sicht mehr der Hoffnung. Ich halte daran fest, dass meine Kinder gesegelt sind, obwohl die sich total rebellisch mir gegenüber behalten. Ich halte mich an meinem Beruf fest, obwohl ich gemobbt werde. Festzuhalten an dem, was Gott über dich gesagt hat, wenn alles scheinbar dagegen spricht, das ist Glauben. Und das sehe ich eben nicht. Ich finde es immer wieder lustig, wenn ich so meinen Vorstand anschaue. Der Vorstand dieser Gemeinde besteht aus 3 Leuten, außer Iris und mir, die alle 3 Thomas heißen. Zu denen Gott ja gesagt hat, selig sind die, die nicht sehen und auch glauben. Und ich habe 3 gläubige Thomas erwischt. Ehre sei Gott. Halleluja. So, wenn du also das Richtige tust, weil das Wort dich dazu befähigt, dich völlig ausrüstet, das Richtige zu tun, dann wirst du keine sexuelle Beziehung mit jemandem haben, mit dem du nicht verheiratet bist. Weißt du das? Du wirst es nicht haben, auch als junger Mensch nicht, weil alle anderen es machen. Du wirst es nicht tun, weil du vom Wort her geführt bist und genährt bist, weil das deine Quelle ist, weil du um den Schutz weißt, den dir das Wort gibt, auch mit den Geboten. Du wirst dann den Staat nicht durch Schwarzarbeit oder Lügen bei der Steuererklärung betrügen, weil du das Gute tust. Du bist zugerüstet, völlig zugerüstet, das Gute zu tun. Das andere nennt Gott Rebellion. Du wirst deinen Ehepartner achten und seine Wünsche über deine stellen, sagte meiner Amen. Du wirst Gott den Zehnten geben. Ja, kommt schon nichts mehr. Du wirst über niemanden tratschen und negativ reden, weil das Wort dich zurüstet, das zu tun. Wenn du natürlich keine Gemeinschaft mit der Bibel hast, du hast keine Ahnung, liest da nicht drin, du weißt nicht mal, was wirklich drin steht, dann ist das jetzt böhmisches Dorf. Also wie soll das gehen? Hey, ich habe das immer so gemacht und überhaupt. Und wie soll das? Kommen wir noch drauf. Aber wesentlich ist, das Wort Gottes ist die Antwort. Eine andere Schriftstelle hierzu, Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glauben aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Darum ist die Bibel die Quelle deines Glaubens. Der beste Prediger kann dich nicht ausfüllen, wenn er nicht aus dem Wort heraus predigt. Wenn ich hier irgendwelche guten Ideen weitergeben würde, würde euch das nicht sonderlich weiterhelfen. Aber wenn das Wort Inhalt und Quelle der Predigt ist, dann sehr wohl. Weil dann ein anderer Geist spricht. Der Heilige Geist. Der Teil der Dreieinigkeit Gottes. Der spricht durch das Wort und bestätigt in eurem Geist direkt die Dinge, die für euch jetzt wichtig und dran sind. Und das verändert alles. Mein zweiter Punkt ist, das Wort muss in dir sein. Hier kommen wir wieder auf das Buch Josua zurück und den achten Vers des ersten Kapitels. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben und dann wirst du weise handeln. Und dann kommen wir wieder auf unsere drei Tore. Unsere Einfallstore für alle geistlichen Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Ich habe euch die hier auch mit aufgeschrieben. Tor 1, deine Augen. Das ist ein Tor, was in dein Herz hineinführt. Und die Dinge, die du dir den ganzen Tag anschaust, die verändern dich. Du wirst letztendlich zu dem. Das weiß jeder, der mit Augensuchtproblematik hat. Pornografie für Männer ist oft ein Thema. Wenn ich ständig diese Dinge gucke, verändert mich das. Meine Erwartungen verändern sich. Es ist eine Art Negativträumen. Meine Träume, ich will sie mir wahr machen und ich merke gar nicht, wie die Distanz zwischen der Realität und der Surrealität entsteht. Und wie ein Mann vielleicht seine Frau etwas reindrückt, was überhaupt nicht von Gott gewollt ist, nur weil er es irgendwo so oft gesehen hat. Die Augen sehen. Für Frauen gibt es andere Dinge. Ich sehe mir ständig romantische Filme an als Frau vielleicht. Iris erzählt da immer von einer rosa Munde. Ja, wenn ich mich mit diesem Stoff fülle und ich bin da geneigt und habe da eine Sehnsucht in der Richtung, was macht es mit mir? Die Erwartung wird immer stärker, aber mein Mann ist nicht so. Das ist so ein Stoffel. Und der, guck mal, mit seinem weißen Pferd. Und oder gehen wir in den ganzen Fernsehbereich rein, gucken wir uns doch die Soaps an. Die heile Welt-Soaps gibt es ja nicht mehr wirklich, aber die, wo alles durcheinander läuft, so sexuell, und wo alles auch normal ist und du alles tolerierst, ja, das ist homosexuell, ja, fein, das ist der beste Freund, wunderbar, so jemand. Gott liebt Homosexuelle. Aber die Bibel sagt, es ist Sünde und es ist krank. Möglicherweise werde ich irgendwann dafür bestraft, dass ich sowas hier sage. Aber ich bin dem Wort Gottes verpflichtet, mehr als irgendetwas anderem. Und Gott ist klar darüber. Er möchte Menschen heilen. Und ich weiß von einigen, die Heilung empfangen haben, die heute ein normales Familienleben führen. Aber was machen die Soaps mit uns? Die geben uns Bilder, die wir, wenn wir sie lang genug sehen, für Realität halten. Und das vermischt sich mit unserer Realität. Und ich kann nicht mehr wirklich durchblicken. Ich lese dann die Bibel und die sagt was anderes und ich überlese das schnell, weil das passt ja nicht in meine Realität. So stirbt Glauben. Versteht ihr? So wird er nicht geboren, so stirbt er. Oder ich gucke mir Talkshows an. Manchmal, wenn wir eine DVD rausmachen und dann der Fernseher noch kurz an ist, dann kommt irgendwie sowas. Und manchmal gucke ich mal 5 Minuten rein und ich bin dann immer wieder so überrascht, dass Leute damit ihre Zeit verbringen, sich sowas längere Zeit anzugucken oder regelmäßig oder sogar darauf warten, wenn die und die Show kommt. Und es geht ja eigentlich immer nur, Leute werden fertig gemacht vor der Kamera und spielen ihre Show ja natürlich auch mit, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ist das ein abgekartetes Spiel in manchen Shows? Und es geht immer auf Kosten von jemandem, die Lacher, die dann kommen. Die Komödien, die man heute so nennt, die gab es in meiner Kindheit noch nicht. Da gab es Dieter Hallervorden und noch ein, zwei, die mal ein paar Witze machten. Aber also heute gibt es ja einen ganzen Berufsstand. Die machen nichts anderes, als sich auf andere Kosten lustig zu machen. Und davon leben die sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Was macht das alles mit mir? Es verzerrt das Bild, was die Bibel von Menschen gibt. Es lehrt mich, auf Negatives zu gucken und Leute fertig zu machen und immer Kritik zu üben an allem, was irgendwo in Autorität steht, wird ja alles zwischen Kakao gezogen. Da. So achte auf deine Augen. Achte, kleines Auge, was du siehst. Das ist ein Kinderlied. Das ist sehr wahr, auch für die großen Augen. Die Ohren ist ein anderes Einfallstor für unser Herz. Wem hörst du zu? Wer darf dir Dinge sagen? Welche Meinung zählt für dich? Da müssen wir aufpassen. In welchem Kreis halte ich mich auf? Wer sind die Menschen in meiner Clique, in meiner Umgebung? Wem höre ich zu, wenn ich auf eine Feier gehe? Darf wirklich jedes Wort in mich rein? Muss ich mir jeden schmutzigen Witz auf der Arbeit anhören? Muss ich mit anhören, wie Leute über meinen Chef herziehen? Selbst wenn er einen Fehler macht? Muss ich das mit anhören? Muss ich meine Ohren damit füllen? Oder kaum ist der Kollege aus dem Zimmer, wird über den geredet? Und dann ist der Nächste draußen, wird über den geredet und ich weiß, wenn ich rausgehe. Muss ich mitmachen oder kann ich sagen, ich mache nicht mit? Und ich sage das auch, ich habe lang genug auch nebenberuflich diesen Beruf ausgeübt des Pastors. War 10 Jahre lang in verschiedenen Arbeitgebern. Und ich habe sehr klar gemacht, dass ich diese Dinge nicht mitmache. Dass meine Ohren und meine Augen und mein Mund dem Herrn gehören und nicht all dem Zeugs, was so unfruchtbar ist. Die Bibel sagt, ich werde an einem Tag, und du auch, über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Über jedes. Und ich möchte an diesem Tag, dass das so schnell wie möglich vorbeigeht. Ich möchte nicht lange da vor meinem Herrn sitzen und mir all den Schrott anhören, an dem ich mich beteiligt habe. Ich möchte da ganz wenig haben. Ich möchte ganz viel schon dem Herrn gegeben haben und um Vergebung gebeten haben und nicht mehr teilhaben an diesen Dingen, die passieren. Weil die sind so unfruchtbar und kontraproduktiv und sie sind Saatgut, die in meinem eigenen Leben früher oder später auch aufgehen. Da habe ich keine Lust drauf. Wenn ich heute über meinen Chef lästere und ich bin morgen Chef, was wird passieren? Ja. Wer will das? Der Mund, was du von dir gibst, das ist Segen oder Fluch. Du gibst es in Existenz. So achte darauf, welche Worte kommen aus deinem Mund. Gottes Wort in deinem Mund ist übrigens genauso mächtig wie Gottes Wort in Gottes Mund. So achte, was du in deinem Mund führst. Du musst nicht immer mit Bibelzitaten um dich schlagen. Das ist ein bisschen seltsam für einige Leute. Aber man kann durchaus biblische Wahrheiten in seiner heutigen Sprache ausdrücken. Ich muss nicht sagen, der Herr gleicht all meinen Mangel aus, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Ich kann sagen, mir geht's gut, ich habe eine fantastische Versorgung. Und ich habe super Beziehungen zu jemandem, der mir gut gehen lässt. Das ist dieselbe Aussage im heutigen Deutsch. Und Leute waren neugierig, was? Wen kennst denn du? Und ich habe Beziehungen zu höchster Ebene, das ist kein Problem. Oh. Bundeskanzlerin? Ach was, viel mehr. Dann hast du die Aufmerksamkeit. Johannes 15, Vers 7, eine meiner absoluten Favoriten in der Bibel. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr Lieben, es geht nicht nur dabei darum, okay, wenn ich irgendwas bitte, dann kriege ich's. Ich habe mich eine Weile darauf konzentriert und war immer ganz begeistert und habe dann aber gemerkt, das klappt ja gar nicht immer. Und dann habe ich mal den Kontext verstanden irgendwann. Und gemerkt, hey, da steht ja was davor. Da gibt es ja eine Bedingung, damit das auch so funktioniert. Da steht nicht, alle Christen werden immer alles haben, was sie bitten. Da steht eine Bedingung, die ist so klar und deutlich. Und nicht nur an der Stelle. Johannes hat sie im halben Evangelium drin und in allen seinen 3 Briefen. Das Große über Johannes könnte man schreiben, in ihm. Das ist seine Überschrift über allem, was er gemacht hat. Und er war der Lieblingsjünger Jesu. Er war sein Schatz. Er ist der Apostel der Liebe als solcher bekannt. Er wusste, was er schreibt. Er sagt, wenn du in ihm bist und seine Worte in dir, dann gilt das, dann gilt ein fruchtbares Leben, dann sollst du Frucht haben, dann brauchst du dich nicht immer rechtfertigen, weil in deinem Leben nichts klappt. Ja, ich bin Christ, aber weißt du, ich habe gerade eine üble Zeit und Gott führt mich wahrscheinlich da rein und er will, dass ich da was lerne und bla 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 Blödsinn. Ja, Gott kann uns Dinge lehren in schwierigen Zeiten, aber Gott möchte, dass du fruchtbar bist. Gott hat nie den Plan für irgendjemanden gehabt, dass er ein unfruchtbares oder ein unschönes Leben führt. Wir müssen manchmal Wege gehen, dahin zu kommen, weil in ihm und er in uns. Dann haben wir echte Jüngerschaft, sagt diese Schriftsteller. Dann sind wir nicht nur Christen, die es irgendwie so in den Himmel schaffen, sondern wir sind dann tatsächlich Menschen, Männer und Frauen, wo Jesus absolute Priorität hat und eben 100% von mir hat und nicht nur 10. Und vollkommene Gebetserhörung, weil vollkommene Gebete. Wenn sein Wort in mir ist und ich lebe jeden Tag in seinem Wort, dann wird sein Wille zu meinem Willen. Es gibt ja dieses hässliche Wort Gehirnwäsche. Das wird ja oft negativ benutzt, ne? Als so Sekten und so, die machen Gehirnwäsche. Aber eigentlich, wenn ihr euch mal das Wort genau anguckt, ist es ein gutes Wort. Denn wenn mein Gehirn gewaschen wird von all dem Müll, der da die ganzen Jahre über aufgestaut ist, und es kommt Klarheit rein durch Gottes Wort, dann sehe ich vielleicht das erste Mal in meinem Leben klar. Und dann bete ich auch klar, weil ich weiß, was Gottes Wille ist. Kolosser 1, Vers 10 ist dieses fantastische Gebet 9, 10, 11, dass wir zuallererst darum beten sollen, dass wir die Erkenntnis des Willens Gottes haben, weil wir dadurch fähig waren, alles andere zu tun. Amen. Ehre sei Gott. Wow. Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen im Konzept hinterher. Der Glaube überwindet. Hebräer 11, Vers 1, die Schriftstelle, die ihr alle bestimmt schon mal gelesen habt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der biblische Glaube, ihr Lieben, ist kein Gefühl. So wenig wie Liebe ein Gefühl ist oder Vergebung ein Gefühl ist. Das gehört zur großen Familie der Entscheidung. Der biblische Glaube ist eine Entscheidung. Er ist ein festes Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Vertrauen auf das, was man hofft. Das Wort Hoffnung, ich habe euch das mal übersetzt, kommt von dem griechischen Wort Elpizo. Und es bedeutet genau übersetzt eine intensive, weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. So, wir sehen vom Grundtext her ist das Wort wertneutral. Das Wort Hoffnung im Deutschen ist ja ein positives Wort. Mit Hoffnung erwarte ich ja etwas Positives. Aber der Grundtext lässt das erstmal offen. Ich kann beides heißglühend oder weißglühend erwarten. Deine Elpizo kann sein eine Krankheit, die du erwartest, die dich trifft. Meine Mutter hatte in dem Alter auch diese Krankheit, also werde ich sie wohl jetzt auch bekommen. Das ist Elpizo, nichts anderes. Es ist eine Hoffnung, ein Bild von etwas, was ich vor Augen habe, was ich erwarte. Dass du deine Arbeit verlierst, kann so ein Ding sein. Vielleicht arbeitest du gerade bei einer Bank und machst dir Gedanken. Oh, jetzt ist eine Krise da und gerade in meiner Branche und jetzt werde ich wahrscheinlich, ne? Elpizo. Oder dass du als Rentner in Mangel leben wirst. Ja, man hört ja alles Mögliche. Je jünger du bist, desto größer ist die Gefahr, dass du so ein Bild mit dir rumschleppst. Oh Gott, ja, unsere Rente ist ja gar nicht mehr sicher. Und was wird überhaupt noch da sein? Es können Bilder sein, die du entwickelst. Hoffnungsbilder der negativen Art. Oder dass du nie deine Sucht überwindest, in der du schon so lange hängst und wo du alles versucht hast, da rauszukommen. Und du hast das Bild, das schaffst du nicht. Rauchen aufhören, wie Mark Twain sagte, 30 Mal habe ich es schon geschafft. Und auch immer wieder zurückgegangen, ne? Und wieder angefangen. Das impliziert es ja auch. So setzt du die Kraft des Glaubens vielleicht längst erfolgreich ein, ohne dir dessen bewusst zu sein. Indem du dir einfach andere Dinge wahrmachst, als die, die das Wort dir vorlegt und anrät. Denn die Dinge kommen tatsächlich so, wie du sie intensiv erwartest. Die Deutschen haben dann ein Bild für selbst erfüllende Prophezeiung, sagen die so sowas. Ja, wenn du lang genug dran glaubst, dann hast du es auch, sagt der Volksmund schon. Ja, das ist eine Wahrheit. Ist so. Dieses Elpizo arbeitet für dich, ob du dran glaubst oder nicht. Lebst du aber im Wort Gottes und leben seine Worte in dir, dann verändert sich deine Hoffnung. Du bekommst andere Elpizo-Bilder in dir. Mehr und mehr kommt Klarheit rein. Stück für Stück ersetzen Gottes Träume, Gottes Erwartungen und Bilder deine alten. Und Ehrlich gesagt, ich habe es nie als einen Verlust empfunden, wenn das passiert ist. Im Gegenteil, es war immer befreiend und hilfreich und segnend. Deine Überzeugung der Tatsachen, die man nicht sieht, nämlich der geistigen Realitäten, nimmt beständig zu und mit ihnen auch deine positiven Ergebnisse. Mehr und mehr wirst du Hebräer 11, Vers 1 für dich bewusst einsetzen. Der Glaube aber ist eine Hoffnung, eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was ist deine Elpizo? Was ist deine Hoffnung? Das, was du vor Augen hast, wird das sein, was du erlebst, wenn du nur lang genug das Bild bewahrst. Sowohl das Bild des Mangels wird sich erfüllen, wie das Bild des Überflusses. Die Kirchen in unserem Land haben zum großen Teil über viele, viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, ein Bild geprägt, das auch wir als freikirchliche Christen oft noch mit uns rumtragen und was verhindert, dass wir das bekommen, was Gott für uns hat. Wenn ich lang genug gehört habe, dass Gott möchte, dass es uns schlecht geht, dass Gott Armut für uns Christen vorgesehen hat oder gar sogar Krankheit benutzt, um uns etwas zu zeigen, das ist eine Pervertierung der Heiligen Schrift, werdet ihr so nicht im Neuen Testament finden. Im Alten Testament hier und da. Aber da müsst ihr den Kontext beachten. Wir leben als Christen in einem neuen Bund mit Gott, in dem Gott sagt, wir sind frei vom Fluch des Gesetzes, der legitim im Alten Testament war. Wir hingegen sind bewahrt für den Segen des Gesetzes. Es sei denn, wir halten die alten Bilder lebendig und glauben immer noch mehr der Religion oder der Tradition als der Wahrheit. Amen. Und wir sind dabei, Dinge zu verändern. Und eines dieser Dinge, die wir verändern, ist die Macht von Furcht in unserem Leben. Diese Schriftstelle, der 7. Vers von Josua 1, ist so wichtig für mich geworden wie ganz wenige andere. Und darin ein kleines Wort, das ich unterstrichen habe. Für alle Christen, die Angst haben, zu viel Leistung bringen zu müssen oder Erwartungen nicht zu genügen von anderen. Ich möchte dir das mitgeben heute. Und wenn du alles vergisst, merk dir dieses Wort aus drei Buchstaben. N-U-R. Das ist es, was Gott Josua mitteilte. Eingepackt in all den anderen Dingen, die ich vorhin gelesen habe, der Verheißung, dass er mit ihm ist und dass er keinen Grund hat, sich zu fürchten. Gott sagte ihm, und das ist bitte in Befehlsform geschrieben. Das ist jetzt nicht eine Bitte an Gott für seinen General, seinen Oberbefehlshaber der Armee, mit der er ja das Land einnehmen soll. Er sagte erstmal, diese Schriftstelle, es geht um dich. Es geht um dich, Ulrike Wagner. Nicht um irgendjemand. Es geht um dich, Niklas. Nicht um irgendjemand. Stefan, es geht um dich. Das ist, was er uns heute sagt. Es geht um dich. Wir haben nicht das Recht, uns auf andere auszuruhen und sagen, na, das ist für andere. Es geht um dich. Diese Schriftstelle ist für Josua wie für jeden anderen, weil es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und wenn es sein Wort hergibt, dann haben wir einen Anspruch darauf, auch diesen Teil des Segens Abrahams für uns voll in Anspruch zu nehmen. Aber wir müssen unser Elpizo aufbauen. Darum müssen wir es für uns auch nehmen. Es geht um dich. Zweitens, es geht um nur. Es geht um nur. Das begeistert mich. Es geht um eine Entscheidung. Um eine Entscheidung und nicht um eine Fähigkeit. Nur heißt, ich muss es nicht leisten. Ich muss nicht das Land einnehmen. Ich muss nicht der Stärkste sein, der Coolste sein, der größte Stratege sein. Gott sagt, es ist nicht mein Punkt. Mein Punkt sagt, ich möchte von dir eine Entscheidung. Die Entscheidung ist letztlich die, mir zu vertrauen, sagt Gott. Alles andere, entspann dich. Entspann dich. So war das im Bibo jetzt vor kurzem wieder. Ich habe das so oft erlebt in meinem Leben, dass Gott mir sagt, hey, ich will von dir nur das nur. Entspann dich über all dem anderen. Oh, ein Team und andere sagten, das sind so viele Leute. Wie wollt ihr das schaffen? Ihr habt dasselbe Team, womit ihr die Hälfte bisher bedient habt. Und jetzt sollt ihr da, und ich sage, das ist doch kein Problem. Wir schaffen das, es wird alles wunderbar. Es wird das entspannendste Bibo, was wir je hatten, habe ich meinem Team gesagt, schon vorher. Und hinterher haben sie mir all das Feedback gegeben, es war das entspannendste Bibo, was wir je hatten und gleichzeitig das mit den meisten Ergebnissen, mit den meisten Begegnungen von Gott, mit der meisten Frucht. Weil wir haben uns auf das Nur konzentriert. Was ist das Nur? Stark und mutig zu sein, ist das Nur. Ich entscheide mich, ich bin stark und mutig, Punkt. Wo drin? in dem am Gott festzuhalten, an Gottes Wahrheit, an Gottes Wort festzuhalten, mich nicht beeindrucken zu lassen und vor allem nicht zu erlauben, dass ein Geist der Furcht kommt und mir etwas raubt oder mich blockiert, verhindert, dass ich das tue, was Gott will. Das ist meine Entscheidung, ist alles. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Das ist, was wir müssen, nur stark und mutig sein, nur entschieden sein, das Richtige zu tun und darauf zu vertrauen, dass Gott all die anderen Dinge macht. Denn es geht darum, Furcht zu widerstehen. Furcht ist der große Killer des Glaubens. Das ist der einzige Gegner, der einen Jünger Jesu von dem abhalten kann, was er soll. Furcht. Ich frage immer wieder gerne auch in Einzelgesprächen Menschen, die ich coache oder wo ich einfach beratend bin und frage, was würdest du denn tun, wenn du keine Furcht hättest? Keine Furcht vor Menschen, keine Furcht vor finanzieller Unsicherheit, keine Furcht davor, abgelehnt zu werden. Was würdest du denn tun mit deinem Leben? Und da brauche ich erstmal Zeit, da reinzukommen, das Denken, was würde ich tun ohne Furcht? Mein Leben wäre ein anderes. Ich würde einen anderen Beruf machen vielleicht. Ich würde anders mit meiner Familie umgehen. Ich würde mehr Zeit investieren. Ich würde im Reich Gottes einen anderen Dienst vielleicht tun, wo mein Herz mehr verschlägt. Ja, die Dinge kommen, wenn ich die Furcht mal zur Seite schiebe und sage, ich will ja nicht tun, was die Furcht mich diktiert. In unserer Familie haben wir manchmal so kleine Streits, so kleine Auseinandersetzungen, nichts Großes, aber manchmal hat Iris den Gedanken und ich habe den oder ein Kind hat den Gedanken. Und bei einer Sache werde ich ganz aggressiv, nämlich dann, wenn ich merke, der Ratgeber, egal von wem von uns, ist Furcht. Sag ich, Moment mal, stopp. Merkst du gerade, dass Furcht versucht, dich von was abzuhalten, mich von was abzuhalten, was wir eigentlich tun wollen? Das ist der falsche Ratgeber. Wenn Gott mich abhält, wunderbar, fantastisch. Ich lasse mich jederzeit stoppen. Und ich bin da auch sehr interessiert hinzuhören und sensibel. Aber Furcht ist niemals mehr mein Ratgeber. Sonst wären wir heute auch nicht, wo wir waren. Es gab mal eine Zeit, da waren wir als Gemeinde noch auf einem anderen Weg. Wir haben eine andere Struktur gebaut als Gemeinde. Wir waren ein bisschen mehr um uns selbst beschäftigt, als dass wir nach außen gewirkt hätten. Und es gab in dieser Zeit des Umbruchs, wo Gott zu mir gesprochen hat und zu Iris, und zwar unabhängig voneinander, über derselben Sache, über dem Zellsystem, was wir heute haben, über dem Prinzip der 12. Wir saßen an einem Tisch, ich erinnere mich, Mutti war dabei, einige von euch waren dabei, Thomas, glaube ich. Wir saßen an einem Tisch im Wohnzimmer und während wir eine Diskussion hatten als Leiter über irgendwas, sprach Gott zu mir und ich habe das laut gesagt. Ich sage, Gott sagt gerade was. Es war gar nicht passend in der Situation, aber es war wirklich, ich habe es gehört. Ich sage, Gott sagt übrigens, er hat diesmal nur 2 Botschafter geschickt. Iris und mich. Er hat diesmal keine 12 geschickt. Das hat dann ein bisschen Ärgernis ausgelöst, weil einige wollten dann nicht mitgehen, sind ja auch dann letztendlich gegangen, aber das war mir so bewusst. Er hat nur 2 geschickt, und zwar die, die wirklich gehen wollten. Auch unbequemen Weg. Bis heute war er ja nicht immer bequem, aber er war fruchtbar. Und ich habe gesehen, Gott stellt sich dazu. Also manchmal müssen wir das auch tun, dass wir gegen etwas, gegen eine Mehrheit, gegen Opposition den Kurs halten, wenn wir wissen, es ist richtig, was wir tun. Weil das Wort es uns sagt, weil der Geist es uns bestätigt hat. Und weil Leiter, denen wir vertrauen, uns das auch bestätigen. Ja, das sind ja verschiedene Sicherungen. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, oh Gott hat mir gesagt, deswegen machen wir alles neu. Sondern das ist lange geprüft. Ja, möchte ich dir auch empfehlen. Nicht nur, weil Gott dir irgendwas sagt, solltest du es tun, sondern berate dich mit weisen Leuten um dich rum. Und mach nicht auch einen auf Einzelkämpfer. Gemeinde ist gerade dafür da, damit Einzelkämpfer eben nicht existieren müssen. Wir haben einander. Jeder hat jemanden. Das Zellprinzip sorgt nochmal doppelt dafür, dass ich einen Leiter habe, der vor Ort ist. Wie gesagt, ich kann es längst nicht mehr für jeden so direkt sein, aber so viele sind hier auf dem Weg und haben Verantwortung übernommen und dienen anderen. Das ist fantastisch. Ich möchte jetzt noch was zum Wesen von Furcht sagen. Furcht ist eben kein Gefühl, wie ich gesagt habe. Genauso wenig wie Liebe oder wie Glauben. Furcht ist eine abhängige Lebensform. Furcht könnt ihr euch vorstellen wie eine Mistel auf einem Baum. Die raubt ihm die Frucht, die raubt Energie und zieht sie ab von dem Baum selbst. Jetzt sieht man das schon, wenn die Blätter gefallen, siehst du, wo die Misteln auf den Bäumen sind. Und naja, Miraculix ist nichts da, schneid sie nicht ab, also wächst das Zeug weiter und zerstört Bäume. Es ist eine abhängige Lebensform, die einen Wirt braucht, um existieren zu können. So, Furcht ist durchaus nicht nur, ich habe das auch hier draufstehen, nicht nur ein Gefühl, im Gegenteil. Furcht ist eine abhängige Lebensform. Furcht ist auch negativer Glauben. Es ist genau das Gegenstück zu Glauben. Glaube sagt dir, alles ist möglich, wenn du Gott vertraust. Furcht sagt, du kannst alles verlieren. Glaube sagt, geh nächsten Schritt, wag dich mal aufs Wasser. Furcht sagt, auf keinen Fall. Geh niemals da drauf, mach das nie. Furcht macht das Gegenteil von dem, was Glauben tut. Furcht ist auch die Abwesenheit von Frieden. Ein Mensch, in dessen Leben Furcht herrscht, der hat nicht diesen Frieden, der dich entspannen lässt. Du stehst immer unter einer Art Druck, weil du weißt, dein Leben und das Wort stimmen nicht überein. Und das lässt Frieden nicht zu. Wenn ich tue, was ich will, dann werde ich nie den Frieden Gottes haben können. Das geht nicht. Gott sagt, wer meinen Willen tut, der wird gesegnet sein, und zwar mit allem, was er hat. Gott ist da überhaupt nicht kleinlich. Und Furcht nennt Gott immer einen Lügner. Daran erkennst du Furcht auch. Gott sagt dir, mach eine Zelle auf. Und die Furcht sagt, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich habe es immer gehasst, vor Menschen zu reden. Ich wollte nie im Mittelpunkt stehen. Ich kann überhaupt nicht reden. Das macht Furcht. Furcht sagt eigentlich, Gott lügt. Weil Gott sagt, jeder kann Jünger machen. Jeder. Jeder kann eine Zelle leiten. Vielleicht nicht jeder mit 100 Leuten, aber mit einem. Kann jeder. Du kannst einen Menschen so segnen mit deinem Leben. 100%ig. Und vielleicht 2 oder 3 oder 12. Jeder kann das. Die Furcht sagt, nee, du kannst das nicht. Oh nee, also du nicht. Alle anderen, aber du doch nicht. Du bist da gar nicht, ja, du hast da keine Prägung. Du kennst auch niemanden aus deiner Familie, der das hier gemacht hat. Du kannst das nicht. Furcht nennt Gott einen Lügner. Wenn du dann 10. gibst und du merkst, oh, es passiert noch gar nichts. Ich habe es jetzt schon 2 Monate gemacht und immer noch keinen Überfluss auf meinem Konto. Es sind immer noch rote Zahlen drauf. Furcht sagt dir, hör auf. Es funktioniert bei dir nicht. Bei anderen vielleicht, nicht bei dir. Und ich sage dir, jede Saat, die du aussähst, geht auf. Ja, mir Landwirt Emanuela ist hier. Du weißt, was ich sage. Ich habe Gärtner gelernt in meinem ersten Beruf. Nein, es geht nicht sofort auf. Richtig gute Saat braucht eine Weile. Manche braucht Monate und Jahre, bis sie aufgeht. Das Beispiel des Bambus ist für mich ein ganz wichtiges gewesen einmal, wo ich dachte, Mensch, jetzt habe ich schon über ein Jahr meinen 10. Treue gegeben und ich bin immer noch in einer Misere nicht draußen, wo ich eigentlich erwartet habe, dass es mich rausbringt. Dann hat Gott mir etwas gezeigt, nämlich, dass es Pflanzen gibt, wie den Bambus, den säst du aus und du siehst 4 Jahre lang nichts. Nur Unkraut auf den Feldern und denkst, naja gut, es hat sich wohl erledigt, der Samen ist scheinbar schlecht gewesen oder ist nicht aufgegangen. Aber dann, nach den 4 Jahren, am Ende dieser Zeit, geht innerhalb von 6 Wochen etwas auf, was 12 Meter groß wird in diesen 6 Wochen. Bambus wächst dann rasend schnell und bringt eine große Ernte. Aber wer das nicht weiß, der denkt, oh, ich höre wieder auf, mich um das Feld zu kümmern, das ist ja sowieso alles Schrott. Und ich pflüg's wieder durch und hole den guten Samen vielleicht wieder aus dem Boden raus dadurch. Nein, manchmal müssen wir ein bisschen länger durchhalten. Eine Elefantenkuh bekommt ein größeres Baby als eine Maus. Bei einer Maus dauert es nur ein paar Tage oder Wochen, ich weiß nicht genau, bei einer Elefantenkuh ist es über ein Jahr, die sie wartet, bis das Baby kommt. Ja? So, manchmal ist es so, dann werden größere Dinge geboren, aber ich bin entschieden, nicht aufzuhören, das zu tun, was richtig ist, selbst wenn ich im Moment gar nichts sehen kann. Das ist Glauben, das tut Glauben und Angst versucht, das zu verhindern, weil wer das tut, in Beständigkeit, Beständigkeit ist nämlich die Zwillingsschwester des Glaubens, der ist sehr, sehr gefährlich für den Feind. Wer nur mal was ausprobiert, ein paar Wochen hört, dann wieder auf. Der ist schon so gut wie abgeschrieben, weil der wird keine Gefahr sein für das Reich der Finsternis. Aber wenn du jemand bist, der sagt, ich bleibe dabei, das zu tun, was das Wort mir sagt, was nämlich dafür da ist, mich zu korrigieren, mich zurechtzuweisen, mich zu führen, mich zu ermutigen und mich auszurüsten zu jedem guten Werk, zu allem Richtigen, dann werde ich davon mich nicht irritieren lassen. Amen. Furcht erzählt dir, du kannst nicht aufhören zu rauchen. Du kannst keine eigene Zelle leiten. Du kannst nicht mit irgendjemandem um Heilung beten. Du kannst niemandem das Evangelium weitersagen. Du kannst auch selbst nicht geheilt werden. Du hörst nicht auf, Alkohol zu trinken. Das alles sagt dir Furcht. Der Glauben sagt, alles ist möglich. Dem, der da. Amen. Und was mir noch wichtig ist, Gott hat uns einen Geist gegeben, der anders ist als den, den die Welt hat. Die Welt fürchtet sich vor allem, hat gegen alles Versicherungen. Ich habe nichts gegen Versicherungen, ich habe auch Versicherungen. Aber die Versicherungen haben für mich lang nicht den Wert, den es für manche anderen hat. Weil meine Quelle ist nicht die Versicherung. Meine Quelle ist der Herr. Der kann mich durch Versicherungen segnen oder ohne Versicherungen segnen. Versteht ihr? Können wir ganz entspannt sein, da gibt es auch keine Gesetzlichkeit, ich darf nicht das oder ich muss das. Gott geht mit euch um, wie es richtig ist. Wenn wir die Wahrheit des Wortes in eine furchtbesetzte Situation hineinbringen, wird immer die Furcht es sein, die geht. Okay? Die Wahrheit bleibt nämlich die Wahrheit. Und Furcht kann auch mal eine Tatsache sein, ein Faktum. Eine Krankheitsdiagnose zum Beispiel, das ist dann eine Tatsache. Die Wahrheit ist aber vielleicht eine ganz andere. Die Krankheit sagt dir, oder die Diagnose, du bist zum Tode verurteilt. Und das Wort sagt dir, du bist zum Leben verurteilt. Wenn du das wirklich im Glauben aufeinander legst, dann wird eins von beiden gehen. Und ich sage dir was, die Furcht wird gehen. Denn wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und Zucht meint Disziplin, Selbstdisziplin. Gott hat uns das gegeben. Nicht jeder setzt es ein, auch viele Christen sind sehr heute oder so und morgen da und mal gucken, wie ich mich so fühle. Bevor ich morgens aufstehe, sage ich mir, wie ich fühle. Bevor ich aufstehe, fast immer, sage ich, was ich an diesem Tag sein werde, was ich tun werde, grob. Sage ich, werde heute die Liebe Gottes weitergeben, das ist immer da. Ich werde heute die Liebe Gottes weitergeben an jeder Gelegenheit, die ich bekomme.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.